Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Luise, die schon jung an Brustkrebs erkrankt ist. Vor allem soll es heute darum gehen, wie es sich anfühlt, für sich selbst die Entscheidung zu treffen, zukünftig ohne Brust zu leben, also sich die Brüste abnehmen zu lassen, ohne einen Wiederaufbau. Liebe Luise, herzlich willkommen.
Dankeschön, Franzi. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Luise, welche Diagnose hast du denn erhalten und wie alt bist du gewesen?
Also ich habe die Verdachtsdiagnose in Sydney erhalten, also in Australien, am 13. September 22, genau, mit 32 Jahren und habe eben ja lange Zeit im Ausland gelebt, habe da ganz verschiedene Sachen gemacht, also habe ganz, ganz viele Jobs schon gehabt und hatte da einfach mein Leben. Ja. Mein Brustkrebs war auch schon relativ groß, also der war 3,8 Zentimeter groß. Ist rezeptorpositiv, also ist hormonabhängig gewachsen. Mm. Und ich bin BRCA1 positiv.
Okay, den Gentest hast du auch machen lassen dann.
Ja.
Luise, hat dir denn dein Körper Signale gesendet oder wann kam denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt mal zum Arzt gehen?
Ja, das ist eigentlich schon sehr spannend. Also ich habe so in meinem Leben, versuche ich das vielleicht zu vermeiden, zum Arzt zu gehen, also auch irgendwie Tabletten zu nehmen. Genau, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig oder war auch eigentlich noch nie wirklich schwer krank vorher. Und also wenn ich das erzähle, klingt das für mich selbst auch so ein bisschen verrückt. Ich habe geträumt und es war ein ganz, ganz realer Traum. Und ich kann mich also auch ganz genau noch an diesen Traum erinnern, dass ich schwer krank bin und dass ich an Brustkrebs erkrankt bin und sofort zum Arzt muss. In Sydney war das damals noch. Und ich habe diesen Traum geträumt und habe das trotzdem versucht wegzuschieben. Und den gleichen Traum hatte ich die Nacht später nochmal. Und dann konnte ich das nicht weiter ignorieren und konnte ich das nicht wegschieben. Und bin dann dort zum Arzt gegangen, die dann auch direkt, also die hat das Gott sei Dank auch ernst genommen. Und hat mich direkt überwiesen in ein Testzentrum für eine Mammo und Ultraschall, genau.
Boah, da kriege ich voll die Gänsehaut jetzt, wo du das so erzählst.
Ja, mein Körper hat, also das, ich finde das auch total verrückt und ich träume sonst auch nicht viel. Also ich kann mich sonst auch nie an meine Träume erinnern. Aber ja, ich glaube, das hat mich einfach gerettet, dass ich da irgendwie. Ja, ich bin generell sehr verbunden, also meine Psyche und mein Körper, das ist einfach eins. Also ich spüre mich auch sehr stark so und
genau. Aber du hast jetzt in deiner Brust, wenn du sagst, der war schon über 3 Zentimeter groß?
Ja, fast 4, genau. Habe ich nichts ertastet, nee. Ich war auch leistungsfähig, ich hatte gerade eine Skisaison gemacht, also ich bin gerade aus der Skisaison gekommen, wo ich mindestens 7 Stunden auf den Skiern stand am Tag, plus Krafttraining, plus frühmorgens Yoga, habe dafür mein Level 3 trainiert, also was wirklich schon dem Profisport ähnelt. Also wir haben jeden Tag trainiert und ja, habe da nichts gemerkt. Also mir ging es gut. Und mir ging es auch lange Zeit danach körperlich noch gut, bis ich dann halt mit der Chemo angefangen habe. Aber das ist, also ja. Ich fand das total verrückt, also auch für die Psyche, weißt du? So, dir sagt jemand, du bist schwer krank und dir geht's aber gut. Also du spürst nicht, dass du krank bist.
Ja, ich glaube, das ist auch das Heimtückische an so einer Krebserkrankung, ne?
Ja, auch für die Psyche ist das schwierig zu verstehen. Ne? Also genau, und dann habe ich das auch ertastet dann nach dem Ultraschall und wo ich dann gesagt bekommen habe, dass ich nach Deutschland auch fliegen soll sofort. Ja.
Also du bist, nachdem du bei deiner Ärztin warst und die dich überwiesen hat, bist du dort gleich zur Mammographie gegangen, hast Ultraschall machen lassen und haben die dir dann auch gleich gesagt, ah ja, da ist was und so sieht's aus? Oder hast du das erst in Deutschland erfahren?
Na, die haben den Verdacht gestellt, genau. Mhm. Und die Diagnose habe ich dann aber in Deutschland bekommen. Also in Deutschland wurde dann die Biopsie gemacht, wurde ein Oncotype-DX-Test, ein Genexpressionstest gemacht, wurde der genetische Test gemacht, also ob ich eben das vererbt bekommen habe, das, also ein Brustkrebsgen, was ja dann auch genau rauskam, dass ich das habe. Über meinen Papa wurde das weitergegeben, genau, dass ich eben BRCA1 positiv bin. Und dann ging das halt in Deutschland, ja, ging das alles los. Und aber ich hatte auch erst, also es kam halt alles zusammen, ne? Ich hatte total den Kulturschock, ich konnte kein Deutsch mehr sprechen, Franzi. Ich stand völlig neben mir. Also,
ach Gott.
Ja, genau.
Lass uns mal vielleicht noch kurz darüber sprechen, wie denn dein Leben überhaupt vorher war. Du hast gesagt, du warst im Ausland unterwegs. Hast du denn in Deutschland überhaupt einen festen Wohnsitz gehabt oder bist du einfach durch die Welt gereist? Oder
ja, genau.
Wie war das?
Ja, genau. Also ich habe in Deutschland studiert. Genau, ich habe eine Ausbildung im Tourismusbereich. Ich habe ein Studium in Kultur- und Medienpädagogik und dann noch ein Masterstudium in Kulturmanagement. Und habe lange studiert und wollte dann einfach was von der Welt sehen. Und der Plan war, dass ich 2 Monate ins Ausland gehe und dann sind ja fast 5 Jahre draus geworden.
Wow. War das für dich eine stressige Zeit oder war das eher so, dass dein Leben sich zu der Zeit genauso angefühlt hat, wie du dir das vorgestellt hast?
Also ich habe da, würde ich sagen, meinen Rhythmus gefunden. Ja, ich habe halt, wie gesagt, dann die Skisaison, also ich habe in Gindewein, bin ich dann immer, das ist so 3-4 Stunden von Sydney entfernt. Dort habe ich dann im Winter gelebt und hatte da genau feste Freunde, die eben auch immer wieder für die Skisaison zurückgekommen sind. Und im Sommer war ich dann meistens in Sydney oder in der Nähe von Sydney und habe dort genau in Hotels gearbeitet oder ich habe genau auf einer Korallenfarm gearbeitet. Ich habe auch Farmarbeit gemacht und habe einfach ja viele verschiedene Menschen kennengelernt. Und was ich so an Sydney so lieben gelernt habe, einfach die verschiedenen Kulturen, das Wetter, das Klima. Ich habe da das Tanzen für mich entdeckt. Also ich tanze leidenschaftlich Salsa und wir waren also viel, viel auch in den ich war viel in den verschiedenen Tanzschulen unterwegs und hatte einfach feste Freunde dort auch, ne?
Hm. Naja, ich meine, 5 Jahre sind eine lange Zeit, ne?
Ja. Aber da habe ich auch viel gelernt und ich glaube, dass mir das vielleicht schon auch geholfen hat, jetzt die letzten 2 Jahre durchzustehen. Also, weißt du, man muss sich ja, wenn man so rumreist oder wenn man vielleicht auch noch nicht genau weiß, okay, wo arbeitet man als nächstes oder wo wohnt man jetzt als nächstes, also man muss sich ja schon immer anpassen, ne, oder einstellen auf neue Situationen und
ja.
Auch das Skifahren, weil ich da so professionell dann unterwegs war, also man ist immer über seine eigenen Grenzen gegangen, also sei es irgendwie der nächste Sprung, den man da irgendwie macht oder off-pist, also im Gelände fahren, wo man nicht weiß, okay, was kommt als nächstes oder Bumpskiing, dass man da einfach, also wir haben halt immer versucht, weiterzukommen und unsere Technik zu verbessern und immer wieder aufzustehen. Und das ist also in ganz schweren oder so, wo ich irgendwie gar nicht mehr weiter wusste, habe ich mich eigentlich immer daran erinnert, was es heißt, wieder aufzustehen und dass ich das kann. Ja.
Wow. Lass uns zurückgehen nach Deutschland. Mm. Du bist aus Australien wieder zurückgekommen und bist dann hier zum Arzt gegangen und ging es dann gleich weiter, hat sich gleich diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt mit diesen ganzen Untersuchungen, die man hat und mit der Therapie oder wie war das? Erzähl doch mal.
Ja, also der Einstieg war nicht ganz so leicht. Also es wurde erst relativ spät verstanden, dass der Verdacht wirklich da ist. Also weißt du, weil oft wird da eben das Alter gesehen oder ne, also das Geburtsjahr. Und das ist schon so, dass einfach der Gedanke, okay, dass man in dem Alter erkrankt, oft wird das schon auch abgetan. Oder weil eben das Durchschnittsalter bei 63 ungefähr liegt an Brustkrebs zu erkranken. Und es ist einfach verdammt jung, mit 32 Jahren zu erkranken. Und genau, es wurde erst spät verstanden, dass wirklich der Verdacht da ist und ich ja auch die Mammographie Bilder mit hatte. Also die haben sie mir dann auch mitgegeben. Genau, und das hat eine Weile gedauert, ehe das so in Gang gekommen ist. Aber als es dann in Gang gekommen ist, dann ist das ja eigentlich alles, ja, ist man dann da drin, ne, in diesem Prozess. Und dann wird ja automatisch irgendwie während Knochensintigraphie, MRTs, Blut wird untersucht, wie gesagt, die ganzen genetischen Sachen. Also das ging dann schon alles sehr, ja, seinen Gang und auch wirklich schnell. Weil das ist ja, also es berichten ja auch immer viele, das ist eigentlich auch so die schlimmste Phase, dass man einfach überhaupt nicht weiß, was ist eigentlich los und was ist da und genau, also dieses Warten und einfach überhaupt nicht zu wissen, was da gerade ja los ist.
Waren denn deine Ärzte einfühlsam und empathisch? Also hast du dich zumindest fachlich gut aufgehoben gefühlt?
Weißt du, es dauert eine Weile, um das zu begreifen, was da gerade passiert.
Ja.
Und für mich war das auch so schwer, weil ich war nie krank. Also ich wusste eigentlich auch gar nicht, ja, wie spricht man mit Ärzten? Wie geht man, wie funktioniert das alles? Und ich war halt, also das ist, ne, ich habe mein Leben immer sehr selbstbestimmt gelebt. Also ich habe immer das gemacht, wo ich dachte für mich, ja, das möchte ich machen. Also, und habe das dann auch durchgezogen. Das war erstmal schwierig, dieser Kontext, okay, da ist jetzt jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Und auch mit der Chemo, also es war relativ schnell klar, dass ich um die Chemo nicht drumherum komme. Also dass das die Empfehlung der Onkologin ist, die Chemo zu machen. Ich hatte einen sehr hohen Onkotyp von 46 mit dem BRCA1 noch. Also es war eindeutig. Und trotzdem saß ich da, ich weiß, wie ich auf diesem Stuhl saß, bitterlich geweint habe und gesagt habe, mir tut das in der Seele weh, mir tut das so weh. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, weil das so gegen meine Werte ging, meinem Körper diese Chemie irgendwie da, meinem Körper das anzutun. Das tat mir einfach in der Seele weh und das ist so gegen meine Natur gegangen, gegen das, wofür ich irgendwie so stehe. Und ja, das war schwer und in der Zeit, also es gab auch so einen Moment, ich dachte, ich zerspringe innerlich. Da war jede Zelle war so angespannt. Ich dachte, jetzt knallt's irgendwie innerlich. Jetzt zerreiß ich, weil auch so verschiedene Menschen, also weißt du, so Menschen, die einen lieb haben, die versuchen natürlich zu helfen und sagen dann irgendwie ihre Meinung und sagen, hey, mach das doch so, mach das so. Und ich hatte so zwei sehr starke Parteien. Und ich selber war innerlich ja auch schon so zerrissen. Ich wusste auch nicht, was ist der Weg für mich, was ist jetzt dran, was muss ich machen. Und dann quasi hatte ich genau auf der einen Seite quasi meine Onkologin, die gesagt hat, ja, das ist wirklich das müssen Sie machen. Wenn Sie weiterleben wollen, dann müssen wir Sie behandeln. Und genau auf der anderen Seite so aus der familiären Ecke, wo jemand meinte, ja, dass eben nicht der richtige Weg ist und dass man das irgendwie, wie sagt man, vielleicht natürlich oder auf einem anderen Weg irgendwie behandeln sollte. Und ja, das war einfach ganz schwer. Und da, ja, bin ich einfach, also ich weiß, dass ich ohne, also das war vielleicht jetzt auch im Nachhinein, ist es einfach für mich das größte Glück im Unglück gewesen, meine Onkologin. Also dass die nicht locker gelassen hat. Die hat einfach nicht locker gelassen und die ist auch über ihre eigenen Grenzen für mich gegangen. Und also wäre ich nicht an sie geraten, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Und ich will mir das, um ehrlich zu sein, auch gar nicht vorstellen, wo ich jetzt wäre, wenn sie da nicht einfach alles für mich gegeben hätte. Und das auch über einen langen Zeitraum. Genau, dass ich das einfach verstehe, dass ich das machen muss. Und trotzdem war es nicht leicht. Ja.
Das heißt, du hast also zusätzlich zu deiner Diagnose innerlich mit dir gerungen, welche Therapie du jetzt machen sollst. Ich kann das total verstehen. Ich bin ja Gott sei Dank noch nie, also auch familiär haben wir keinen Krebs in der Familie. Ich bin auch der Meinung, wenn ich jetzt für mich die Entscheidung treffen müsste, dass das total schwer wäre, weil ich hätte vielleicht auch sogar Angst, dass ich eher an der Chemotherapie zugrunde gehe, als an der Erkrankung selbst, weil ich auch alles mit Kräutern und so weiter behandle. Also ich fühle das total, dass es für dich schwer war. Du hast dich aber, wenn ich das richtig verstanden habe, trotz all deiner Erfahrungen, trotz all deiner oder mit all den Meinungen, die du von außen gehört hast, für die Chemotherapie entschieden, richtig?
Richtig, genau. Ich habe mich für die Chemotherapie entschieden und ich habe auch, also ich habe komplett Remission erreicht. Ich war auch bei meiner eigenen Tumorkonferenz dabei. Das war auch ganz wichtig für mich, dass ich das höre. Also es war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, obwohl, wie du sagst, also ich hatte auch eine Nahtoderfahrung während der Chemotherapie. Also das war wirklich schlimm und ich habe mir auch geschworen, dass ich, genau, also dass ich keine Chemotherapie mehr mache, wenn ich nochmal irgendwie erkranken sollte. Aber das, bei diesem Moment war es die richtige Entscheidung und ich bin froh, dass ich das, also dass ich das gemacht habe und dass ich das vor allem durchgehalten habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich es durchgehalten hätte, hätte dieser Riesenkampf, der wirklich auch vielleicht über einen Monat ging, 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, aber wirklich auch über einen, also einen sehr intensiven Zeitraum, weißt du, weil ich mir das so sehr überlegt habe und da so mit mir gerungen habe, zu diesem Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, wir machen das jetzt, dass ich nicht weiß, ob ich sonst nicht nach dem zweiten Mal abgebrochen hätte. Also wahrscheinlich schon, ja.
Ja, ja. Ja. Luise, du hast also die Chemotherapie gemacht. Wann hattest du denn diese Nahtoderfahrung? Das finde ich mega spannend. Ich habe schon so viele Bücher über Nahtoderfahrungen gelesen. Was ist denn da passiert und wann hattest du das?
Genau, ich habe mit EC angefangen. Das ist ja, genau, das ist ja diese Dosierung. Also ich habe auch Dose Dense bekommen, also Doppeldosis. Das sind halt dann 4 Einheiten, wo man wirklich dann auch vier bis sechs Stunden dann da sitzt. Also das haut einen um. Also man kann es nicht anders sagen. Es haut einen einfach um, dieses Zeug. Und sieht aus genau wie Aperol Spritz. Ich kann das auch, mir fällt es auch ganz schwer, das zu sehen, wenn das andere trinken oder ich habe das auch, konnte das auch nie mehr trinken. Und ich habe die erste EC-Einheit im Krankenhaus bekommen, stationär. Da war ich auch mit so einer älteren, also wirklich so einer richtig alten Frau auf dem Zimmer. Ich glaube, die war so um die 70, 80. Und die hatte auch Chemo bekommen und der ging so gut und mir ging es so schlecht. Und sie musste immer für mich klingeln und ich weiß auch, wie sie dann da so Wellness gemacht hat. Oh, jetzt creme ich mich ein und ich hing da wie so ein Schluck Wasser und das war spannend. Und dann hatte ich eben die zweite EC und es war so 2 Tage später, die Nacht, also die zweite Nacht dann nach der Chemogabe. Ich lag im Bett und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt gar nicht. Und ich hatte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt eine Therapiekatze. Also eine Freundin von mir meinte, du, Tiere sind gut, ich bring dir jetzt mal meine Katze vorbei. Und diese Katze hat die ganze Nacht wirklich irgendwie an meinem Herzen gelegen und hat so geschnurrt. Und ich habe sie nicht gestreichelt, weil ich konnte mich nicht bewegen. Also ich konnte auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich wusste, ich brauche Hilfe und ich wusste, eigentlich bräuchte ich den Notarzt, aber ich konnte nicht mehr klar denken. Und ich habe mich von oben gesehen und mein Leben ist so wirklich so an mir vorbeigezogen. Und ich habe mich aus dem Leben verabschiedet. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich bedankt. Aber weißt du, was das Schöne war? Dass ich dachte so, ja, ich hatte ein tolles Leben. Also ich war so irgendwie zufrieden mit dem, was ich erlebt habe. Und ich war so, hätte nichts anders gemacht. Und das war irgendwie ein tolles Gefühl. Und ich habe mir einfach gewünscht oder ich habe immer wieder auch gebetet und gesagt so, ja, ich möchte einfach, dass die Menschen irgendwie, klar sind die traurig, aber dass die Trauer von den Menschen, die ich jetzt zurücklasse, nicht überhand nimmt, sondern dass sie sich an schöne Sachen erinnern. Und ich habe mir so, ja, schon so irgendwie vorgestellt, ja, wie dann, also wenn ich irgendwie mal sterbe, ich will keine Beerdigung in dem Sinne. Also ich möchte, dass die Leute tanzen, das Leben irgendwie feiern, so, also, und auch keine schwarzen Sachen anhaben. Das war total verrückt. Also ich war wie in so einem Zwischenstadion zwischen, ja, Tod und Leben, aber ich war da dem Tod in der Nacht näher als dem Leben. Genau, und dann kam irgendwann, mittags kam mein Papa und der hat auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann gerade erstmal irgendwie auch was zu trinken gegeben und dann sind wir auch ins Krankenhaus gefahren und ich konnte das nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, ich bin fast gestorben, das ging irgendwie nicht. Aber ich habe gesagt, dass was nicht stimmt und dass ich eine ganz, ganz starke Anämie habe, eine lebensbedrohliche Anämie. Und ja, da wurde erst so gesagt, weißt du, weil ich habe in kürzester Zeit, kann man fast sagen, Onkologie studiert. Also ich habe nächtelang, tagelang Bücher gewälzt, in Online-Foren mich eingelesen. Also ich wusste auch alles über die Chemotherapie und ich weiß auch, was passieren kann. So, ne? gerade auch irgendwie mit den Organen, mit dem Herzen und so weiter. Genau, ich glaube, dass ich bei meiner Onkologin da in eine falsche Schublade geraten bin, weil mir das eben auch so schwer fiel, mich auf diese Chemo einzulassen. Und ja, das wurde da so ein bisschen vielleicht gesagt, ja, dass es eher in meinem Kopf ist, dass das ja nicht sein kann. Und dann, aber als dann Blut abgenommen wurde, montags wurde ja mal Blut abgenommen, wurde das auch sofort gesehen, Gott sei Dank, dass die Werte einfach so schlecht sind. Und dann habe ich auch Eisen bekommen und dann, genau, und seitdem wurde ich dann, glaube ich, auch ernst genommen. Also das war vielleicht auch so, das ist dann auch nie wieder passiert, obwohl das für mich natürlich auch ja keine schöne Erfahrung war. Und ich habe auch diese Erfahrung, ist auch viel, viel später erst wieder hochgekommen in der Reha erst. Also, weil ich wusste ja, ich habe jetzt noch 19 Mal vor mir, 20 Mal vor mir, ich habe ja gerade erst angefangen. So, also die Psyche ist da schon auch, ne, die ist echt so ein Wunder. Also das wurde quasi irgendwie so eingekapselt, diese Erfahrung, und erstmal weggeschoben.
Ja.
Weil ich musste ja weitermachen. Ja.
Das erzählen ganz viele.
Genau.
Aber im Grunde ist es ja vielleicht auch sowas wie loslassen, oder? In dem Moment hast du losgelassen und vielleicht konntest du dadurch ja auch diese Entscheidung, dich auf dem Weg behandeln zu lassen, besser annehmen, oder? Vielleicht hat dir das auch dabei geholfen, den Rest der Therapie überhaupt durchzustehen.
Also es ist ja, ich hatte Todesängste. Also es war, ne, ich hatte ja dann auch, als es weiterging, ich hatte wirklich Todesängste. Also ich brauchte dann auch Tabor, das ist also eine Beruhigung, um überhaupt zur Chemo zu gehen. Und ich habe dann auch, als meine Onkologin auch dann zurück war, habe ich sie wirklich gefragt, was machen Sie, damit ich nächste Woche nicht sterbe? Ich wusste, es muss was passieren, sonst überlebe ich das nicht. Mhm. Genau, dann wurde die Dosierung reduziert und dann habe ich das auch geschafft.
Also diese Erfahrung, die du da gemacht hast in der einen Nacht, die hat dir nicht die Angst genommen, sondern die Angst hattest du weiterhin.
Ja, die Angst hatte ich weiterhin, na klar, ja. Mhm. Ich hatte Angst zu sterben, auf jeden Fall.
Ja. Wie ging das denn weiter, nachdem du die Chemotherapie dann hinter dir hattest? Hast du auch eine Bestrahlung und sowas alles noch bekommen?
Genau, also wie ging es weiter? Also EC habe ich ja ganz schwer vertragen und es war wirklich schwierig. Also ich dachte immer, weißt du, es war immer so, oh, es sind jetzt immer noch 5 Monate. Wie kann ich das schaffen? Ich habe nur noch im Bett gelegen. Und weißt du, ich war vorher jeden Tag sportlich aktiv. Also, und ich wusste nicht, wie kann ich das durchhalten? Oder ich wollte immer, mein Kopf wollte sich immer bewegen, aber mein Körper konnte nicht. Ich konnte auch nichts mehr essen. Ich habe über 10 Kilo verloren unter diesem EC. Und dann, Gott sei Dank, hat dann auch meine Onkologin immer gesagt, so ja, Taxol, das wird besser unter Taxol. Und Gott sei Dank war es dann auch so. Also es war immer noch schlimm. Ich bin dann auch zu meinem Geburtstag in der Notaufnahme gelandet. Ich hatte ganz viele Probleme mit Harnwegsinfekten. Aber ich war in der Lage, mich wieder zu bewegen. Und ich bin dann jeden Tag irgendwie zum Reha-Sport gegangen, bin da zwar auch eingeschlafen und habe da mit den älteren Omis und Opis irgendwie Reha-Sport gemacht. Und die haben sich natürlich auch gewundert und gedacht, hä, also, ne, so ein junges Mädchen, die kann jetzt da irgendwie nicht diese 3 Übungen durchziehen. Aber ich habe wirklich jeden Tag, also außer am Chemotag, ich bin spazieren gegangen, ich bin aufs Laufband gegangen, also aufs Laufband, nicht rennen, ne? Also das war wirklich weit weg, aber ich habe, und das war, ich weiß noch, ich habe dann auch so zum Bauchkurs war ich und dann ging es so Unterarmstütz und Planks, ne? Und das habe ich halt vorher, weiß ich nicht, das war nichts, wo ich mich wirklich für anstrengen musste. Und ja, ich bin nicht in diesen Plank gekommen und das war für mich so schlimm, einfach dieses zu sehen, dass ich so weit unten bin körperlich, ne, wofür ich ja irgendwie auch wirklich lange, lange, lange trainiert habe. Mit jeder Chemo fängt man irgendwie gefühlt wieder von Null an. Und ich glaube aber, also ich bin da auch fest überzeugt, dass ich auch selber viel dazu beigetragen habe, dass ich komplett Remission erreicht habe und dass die Chemo so gut angeschlagen hat durch die Bewegung und durch die Ernährung. Ja. Also und das war auch für die Psyche eben wichtig, dass ich da mich bewege und ich bin auch, wie gesagt, ich tanze jetzt so leidenschaftlich Salsa und bin auch immer zum Salsa noch gegangen, zum Training, selbst unter der Chemo, obwohl ich manchmal vielleicht nur einen halben Tanz tanzen konnte und den Rest der Zeit irgendwie zuschauen musste, was auch nicht leicht war, aber ja, ich habe mir dann, glaube ich, auch so Inseln geschaffen, wo ich wenigstens für eine halbe Stunde mal nicht krank war, weil diese Krankheit war ja überall, 24/7 war diese Krankheit da. Und dann habe ich es endlich geschafft, Franzi, und das war gut. Und was ich dir noch erzählen will, ich habe dann Genau, ich war da auch unter Daxol, habe ich dann irgendwann gemerkt, mein Körper kann nicht mehr. Und dann habe ich einfach gesagt, ich komme nächste Woche nicht. Ihr könnt mich austragen, nächste Woche komme ich nicht. Und dann bin ich, und ich würde es auch keinem empfehlen, und ich würde jetzt selber sagen, wenn ich mir das so überlege, das war total verrückt und größenwahnsinnig. Ich habe dann kurzerhand einen Flug in die Türkei gebucht. Ich bin da mit dem Rollstuhlservice über den Flughafen gefahren wurde, weil ich nicht laufen konnte und bin dann in die Türkei geflogen, habe das keinem gesagt, erst als ich da war. Alle waren auch richtig, richtig sauer und es ist auch total gefährlich eigentlich gewesen, aber das hat mir auch Kraft gegeben und das war total wichtig diese Woche. Und ich habe da eigentlich auch nicht viel gemacht, außer ja in die Sonne geschaut, versucht ein bisschen zu essen und bin dann am letzten Tag, habe ich es auch zum Strand geschafft und genau, und bin dann wieder zurückgeflogen und ich war ja so froh, als ich das dann geschafft habe, die Chemo. Also das war wirklich so ein erleichterndes Gefühl, aber ja, ich hatte nicht mal 3 Tage Zeit, das zu feiern, weil dann kam ja schon der nächste Step. Dann ging es ja darum, ja, wie geht's weiter? Und da war ich auch richtig sauer auf meine Onkologin, dass ich nicht mal so 3 Tage bekommen habe, um das zu feiern. Ich hatte eine Party geplant oder mein Papa hat das für mich organisiert, um alle meine Freunde einzuladen, weil ohne meine Freunde hätte ich die Zeit auch nicht überstanden. Die waren da unendlich viel für mich da und ich hatte eine Freundin, die ist fast jedes Wochenende aus Berlin gekommen, eine andere Freundin, die ist aus Berlin für die Chemo gekommen, die hat mir mit den ganzen Tabletten geholfen. Also ich habe da wirklich auch einfach unglaublich tolle Freunde noch gehabt, irgendwie die auch irgendwie so selbstlos für mich da waren. Und ja, und da hat es mein Papa genau diese Party organisiert, aber ich konnte es absolut nicht genießen, weil es ging sofort weiter. Ich konnte nicht durchatmen. Es war sofort die Frage, ja, und jetzt, wir müssen operieren. Sie wissen, Sie sind BRCA1. Sie wissen, was es bedeutet, ne, dass die Brustdrüse eigentlich entfernt werden muss und oder dass das die Empfehlung ist. Und ja, das ging sofort emotional und körperlich in die nächste Krise.
Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen, dich für die Mastektomie ohne Wiederaufbau also zu entscheiden? Hast du da genauso intensiv drüber nachgedacht? Mhm. Hast du mit anderen gesprochen oder wie kam es dazu, dass du das hast machen lassen?
Also ich hatte halt das Gefühl während der Behandlung, dass ich immer wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Also ich habe wirklich von Tag zu, also manchmal von Stunde zu Stunde gelebt, manchmal von Tag zu Tag, manchmal von Chemo zu Chemo. Und da war ich hatte ganz wenig Kapazitäten im Kopf für meine, also für andere Sachen, für auch irgendwie meine Freunde zu unterstützen oder irgendwie ja über andere Sachen nachzudenken, weil das einfach so viel Kraft gekostet hat und ich war so, also so am in meinem Kopf, da war einfach kein Platz für andere Sachen. Und ich bin da meiner Freundin auch ganz dankbar, dass sie gesagt hat, hey, ja, wir wissen ja, dass das ansteht und wir müssen da irgendwie jetzt mal einen Plan machen, und hat dann AMSOB gefunden, also Selbstbewusst ohne Brust. Das ist ein Verein, die in ganz Deutschland verschiedene Gruppen haben oder Regionalgruppen betreuen. Und die hat dann irgendwie für mich diesen Verein angeschrieben und hat mal gefragt, wann so ein Treffen ist, dass wir da mal hinkommen. Weil ich hatte das Erste, was ich zu meiner Onkologin gesagt habe, dann schneiden sie die jetzt ab. Weil ich dachte, weißt du, ich dachte, wenn die ab sind, ja, dann ist ja alles gut. Also dann ist ja der Krebs wohl weg und dann kann ich ja weitermachen wie vorher. Dann kann ich ja sofort in mein altes Leben zurück, ist ja kein Problem. Mhm. Ne, da wusste ich halt noch nicht viel über diese Krankheit, dass es eben eine systemische Erkrankung ist und den ganzen Körper betrifft. Dann sind wir da hingegangen und ja, ich stand auch völlig neben mir und es sind auf jeden Fall auch alle älter als ich gewesen und haben dann da ja drüber geredet, wie sie sich fühlen, und haben dann die Epithesen, also die Prothesen für die Brust, fehlende Brust, dann durfte ich dann auch mal anfassen und haben sie da über die Tische geworfen. Und das, also ne, das ist auch so ein sehr makaberer und sehr so Humor, so dunkler, schwarzer Humor, so der Umgang. Genau, aber da, also das hat mir geholfen, dass meine Freundin da mit mir hingegangen ist und so dieses, weißt du, dieses Bauchgefühl hatte ich schon lange. Dieses Bauchgefühl, dass ich keinen Aufbau möchte, dass ich keinen Fremdkörper in meinem Körper möchte, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, irgendwie Fett aus anderen Körperteilen der neuen Brust zu haben. Also dieses Bauchgefühl, dieses Grundbauchgefühl war da, aber trotzdem, ja, es war eigentlich wie mit der Chemo vielleicht, hat jeder eine Meinung dazu und jeder teilt die Meinung mit.
Ja.
Und meine Onkologin hatte da auch erst eine andere Meinung, aber das hatte ja auch einen guten Grund, warum sie vielleicht dachte, dass für mich der rekonstruktive Weg richtig wäre. So, Ja. Mhm. Man kann schon sagen, dass ich mich an diese Entscheidung rangetastet habe, aber das wirklich keine leichte Entscheidung war. Und ich habe aber gemerkt, ne, wenn immer, also die Implantate wurden dann auch schon bestellt für mich, also ich wurde auch vermessen dann, dass eben genau die Implantatgröße dann da ist. Und mir ging es aber auch nach dem Gespräch und Tage nach dem Gespräch dann auch eben bei dieser Chemo-Abschlussparty so schlecht, weil mein Bauchgefühl ja trotzdem ist ja nicht weggegangen. Mein Bauchgefühl war ja da. Also ich hatte das ja. Das war halt nur verdeckt. Mhm. Bei mir äußert sich das dann wirklich sehr extrem, dass ich eben nicht essen kann, ganz viel weine, nicht gut schlafe oder kaum schlafen kann. Und also das sind einfach so, ja, so innere, ganz innere Konflikte, die da ausgetragen werden. Und ja, das habe ich dann nochmal durchgemacht, so 3-4 Tage. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und meinte, genau, und habe dann gesagt, nee, das ist wirklich das, was ich will. Also ich, und dann ging es mir auch schlagartig besser. Also das war echt Wahnsinn. Weißt du, trotzdem ist halt diese Trauer um den Verlust, der war so groß, weil natürlich. Ich halt so eins mit meinem Körper bin und das ja nie, ich hätte nie, nie im Leben, nie hätte ich da irgendwas an meinem Körper machen lassen oder mir da irgendwas abschneiden lassen oder das war halt auch schwierig, das für mich vielleicht dann auch manchmal zu trennen und es war so, so schwer, diesen Schritt zu gehen und dann, weißt du, ich hatte ja auch nicht viel Zeit, was sind denn 4 Wochen? 4 Wochen ist nix. Mhm. Und das ist halt eine Entscheidung, die kann man halt auch nicht mehr rückgängig machen. Und die ist dann so. Und das war halt auch das, was meine Onkologin immer gesagt hat. Also klar, ne, sieht sie irgendwie die junge Frau und sie sieht auch den gesellschaftlichen Druck und der ist ja, den kann man ja nicht wegreden, der ist ja da, auf jeden Fall. Ne? Der Körper einer Frau, da gehören die Brüste dazu. Ja, klar. Das würde ja keiner abstreiten. Ja. Und aber wenn die Haut einmal weg ist, ist die Haut eben weg. Und das, ja, also das war für meine Onkologin auch nicht leicht, den Schritt mit mir zu gehen. Es ist halt eine sehr radikale Entscheidung. Mhm. Und trotzdem ist es halt wichtig zu sagen, dass diese Entscheidung ja ihre Berechtigung hat. Und für mich gab es ja gute Gründe, mich gegen den Aufbau zu entscheiden. Also ich habe Listen geschrieben. Ich habe seitenweise für alle möglichen Possibilities habe ich da die Pro und Cons aufgeschrieben. Seitenweise, tagelang, nächtelang. Also es war eine Entscheidung, ja, ich habe um jede Entscheidung gerungen, also egal, um was es ging. Ich habe da immer drum gerungen, aber wenn ich mich dann entschieden habe, und deswegen kann ich das auch ganz klar sagen, du hattest mich ja kurz im Vorgespräch gefragt, ob ich denke, dass das so bleibt, und da kann ich ganz klar sagen, ja, das bleibt so. Also ich werde nie in meinem Leben irgendwie jetzt nochmal eine Rekonstruktion machen, weil das für mich nicht der richtige Weg ist. Und für mich waren eben so Gründe, ja, ich möchte keine zusätzliche Operation, ich möchte schnell wieder fit sein. Ja, ich habe sichtbare große Narben, aber die habe ich halt irgendwie auch innerlich. Und wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen oder auch darüber zu sprechen, dass eine Rekonstruktion ist halt eine nachgebildete Brust und das wird nie so sein wie die natürliche Brust. Das kann gar nicht sein.
Ja, klar.
Und genau, das war für mich eben auch so ein Punkt. So meine Brust, so wie sie war, kann mir keiner wiedergeben.
Ja.
Und für mich war das dann irgendwie der natürlichste Weg, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich flach. Und es wurde ja auch erstmal einseitig operiert und es war auch richtig gut. Und das hat auch meine Onkologin so angestoßen oder hat es gesagt, dass es für sie, dass sie denkt, dass es wichtig ist, dass ich da erstmal quasi, dass wir erstmal die eine Seite, die rechte Seite, wo ich eben erkrankt bin, operieren und dann und dann schauen, genau, dass ich noch Zeit habe, mich von der Linken auch zu verabschieden. Ja.
Ja. Hast du denn, nachdem du also diese Entscheidung getroffen hast, hast du ja gesagt, hast du dich gleich besser gefühlt? Also hast du ja genau so gehandelt, wie es dir dein Gefühl, dein Körper, dein Bauchgefühl vorgegeben haben. Hast du denn, nachdem du dann auf beiden Seiten flach warst, dir auch solche Sprüche anhören müssen, vor allem von Männern, dass du jetzt vielleicht als Frau nicht mehr vollständig bist? Oder war das gar nicht so? Denken wir immer nur, dass so eine Sprüche kommen. Dabei ist das überhaupt gar nicht die Realität.
Also man muss sagen, dass es schon die Ausnahme ist, sich dafür zu entscheiden. Ich glaube, es muss auch zum Charakter passen. Jeder ist halt irgendwie verschieden und wir sind alle individuell. Und man braucht da einen starken Charakter, weil es ist nicht leicht so, ne? Also man sieht anders aus. Jeder sieht es, dass man irgendwie anders. Klar, weil ich könnte ja auch Epithesen tragen, aber das ist halt, ja, das mache ich auch nicht. Also ich stehe jetzt halt dazu. Ne? Ich habe das ja auch gelernt, so meinen Körper wieder neu anzunehmen. Aber gerade auch in dem medizinischen Kontext, also ich habe ganz oft gehört die Frage, ja, wann machen Sie denn die Rekonstruktion? So, oder dass ich immer gefragt werde, ja, wann steht jetzt die Rekonstruktion an? Und Ja, das verletzt einen schon. Also das ist schon, man muss halt immer dagegen halten. Man muss immer sagen, nein, man muss sich immer beweisen. Man muss sagen, nein, ich fühle mich wohl, also mir geht's jetzt doch gut. Also es hat ja auch gedauert, ehe es mir wieder gut ging damit. Ne? Also das muss man ja auch irgendwie ganz klar sagen. Also ich hatte wirklich ganz schlimme Phasen, auch nach den beiden Ablatio, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Ablatio ist. genau, also ja, ich habe ja die rechte Brust verloren und die linke war ja auch noch gesund. Also ich habe ja die linke auch 4 Monate später verloren. Also gar nicht, da lag ja gar nicht so viel Zeit dazwischen. Ja, beide Male hat mich das schon wirklich auch umgehauen. Und das ist wie, als ob jemand stirbt. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob jemand stirbt. Ja. Mhm. Und das ist, also ich habe da ganz lange drum getrauert. Aber das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwie zulässt, die Trauer. Und aber, weißt du, als ich das dann überwunden habe, diese Phase, ich weiß nicht, also ich gehe, und das habe ich mir vorher auch ganz oft gesagt, dass ich möchte, dass mich diese Entscheidung nicht einschränkt. Hm. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war so das Versprechen an mich selber, dass wenn ich das so entscheide, dass mich das in keinster Weise einschränkt oder ich mich einschränken lasse. Hm. Und ne, dass ich eben trotzdem mich getraue, in die Sauna zu gehen. Und klar, weißt du, so, das für viele passt es halt irgendwie auch nicht zusammen, dieses Alter und dann, okay, da ist keine Brust, also dass es auch schwer einzuordnen ist für andere. Mhm. Ja, man sieht halt anders aus und ja, aber ich habe, wie gesagt, also für mich ist es eben gut und das ist halt das Wichtigste so. Und klar muss ich jetzt auch lernen, so mit dem Außen klar zu kommen, aber Hauptsache, also ich finde es irgendwie, dass ich mit mir im Reinen bin und dass ich meinen Körper wieder so neu lieben gelernt habe und ich da auch total froh bin, dass ich auch sportlich alles machen kann wieder. Ich würde mir einfach total wünschen, dass eben diese Option, ne, dass es eben auch nicht bewertet wird oder dass es einem auch gesagt wird oder aufgezeigt wird, ja, das ist genauso eine Option wie die anderen Optionen auch. Also es ist nicht schlechter oder besser oder ne, wenn das zu dir passt, dann mach das doch so. Und es hat lange gedauert, ich auch in meinem Umfeld da Zuspruch dafür bekommen habe. Also auch meine Freunde meinten, wenn das ne deine Onkologin sagt, und ich gebe halt wirklich auch, also wirklich ganz viel, also ich so meine Onkologin, wenn die was gesagt hat, dann habe ich da auch wirklich immer, also über alles sehr, sehr lange nachgedacht und sie hatte da auch so, ja, Einfluss auf mich und dann, ne, dass das immer wieder ans Wanken so geraten ist, dass ich dann dachte, naja gut, wenn sie das jetzt sagt und klar, ich weiß ja nicht, wie es danach ist. Ich kann es ja auch nicht sagen, wie ich mich danach fühle oder ob ich gut damit zurechtkomme. Mhm.
War das denn so, dass die Ablatio tatsächlich gar keine Option war? Also ist das, wenn du dann beim Arzt sitzt und es wird besprochen, wie geht's weiter, hast du dann die Option, so kann man das mit Silikon machen, so kann man das mit Eigengewebe machen und Ablatio ist das so zu lassen, das war gar keine Option?
Na, Franzi, weißt du, ich glaube, also es ist absolut kein Standard. Also das sind die wenigsten Frauen, die sich dafür entscheiden. Und ich weiß aber nicht, ob die Frauen quasi den Standard Weg wählen, weil ihnen das nicht angeboten wird.
Ja, ja.
Oder weil sie quasi diesen gesellschaftlichen Druck so stark verspüren. Und den habe ich ja auch verspürt. Der ist ja da. Den kann man nicht wegreden, dieser gesellschaftliche Druck. Hm. Oder der, ne, dieses Frauenbild. So.
Ja.
Ich glaube auch, also ich glaube schon, dass meine Onkologin da auch was draus gelernt hat. Es wird ja auch oft brusterhaltend operiert, wenn das irgendwie geht. Das ist ja der gängige Weg. Weißt du, dass du diese Konstellation hast, irgendwie aggressiver Tumor, genetisch bedingt, junges Alter. Mhm. Das hast du ja an sich, kommt es nicht oft vor in diesen Konstellationen. Und ja, ich bin da total stolz, dass ich da so selbstbestimmt und mutig da auch irgendwie gesagt habe, nee, ich höre da auf mein Bauchgefühl, obwohl das so schwer ist. Ja. Absolut. Und da ist es mir halt auch ganz wichtig, das nach außen zu tragen, dass mir das halt, dass es mir gut geht. Und das sieht man halt auch in den Bildern. Und es ist irgendwie so wertvoll, dass ich halt wirklich weiß, das war der richtige Weg. Und ich habe mir da, glaube ich, auch viel Leid vielleicht noch ersparen können. Zusätzliches Leid. So. Mhm. Und gestern war zum Beispiel internationaler Flatty Day, so, also, ne, das so, die treffen sich gerade auch in Paris und ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach als Option oder dass es vielleicht normaler wird, dass es, ja, dass nicht jede Frau eine Rekonstruktion möchte oder denkt, dass es für sie eben der beste Weg ist, weil ich habe ja auch, weißt du, Franz, ich habe auch wirklich viele junge Frauen gesehen, die irgendwie eine schmerzhafte Kapselfibrose entwickelt haben oder wo das Implantat verrutscht ist oder die jetzt schon die 5. OP hinter sich haben und also,
ja. Ja, das begegnet mir tatsächlich auch häufiger.
Das macht mich wütend und traurig. Und ich bin dann aber auch froh, dass irgendwann hat dann meine Psycho-Onkologin war die erste in diesem medizinischen Bereich, die gesagt hat, okay, dann unterstütze ich sie da und dann schaffen wir das zusammen. Und das war für mich wie so eine Erleichterung. Und ich musste dann auf einmal so anfangen zu weinen, weil das braucht man ja in dem Moment. Es ist ja schwer, diese Entscheidung. Es ist schwer, dieser Weg. Aber dass man Menschen hat, die sagen, hey, wenn du denkst, das ist der richtige Weg, dann sind wir für dich da und dann unterstützen wir dich, egal was ist. Und du bleibst ja trotzdem, ich bleib ja trotzdem die Luise, die sie kennen, mit ihren Stärken und Schwächen. Absolut. Also ich selbst als Mensch verändere mich ja nicht.
Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du auch so in die Sauna gehst zum Beispiel. Hast du denn mal erlebt, dass die Leute komisch gucken oder dass sich irgendjemand drauf anspricht? Oder ist das vielleicht gar nicht so?
Ja, doch, das merkt man schon. Also ich merke das schon. Aber das liegt ja aber vielleicht auch irgendwie in unserem Menschsein, ne? Dass irgendwie was anders aussieht, dass man da so aus Neugier vielleicht auch guckt.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube auch, das haben mir ja auch schon Frauen gesagt, auch in der Sauna, wie stark sie diese Entscheidung finden.
Ja, also du triffst da nicht immer gleich auf Ablehnung, ne?
Nee, das nicht, nee. Ich glaube, es ist auch in den seltensten Fällen Ablehnung. Es ist halt...
Das denke ich auch.
Es ist halt vielleicht das, was andere nicht kennen, also Unbekanntes. Ja. Oder vielleicht auch, wo Leute nicht genug Wissen drüber haben. Weißt du, weil viele, also ich bin da auch Angelina Jolie zum Beispiel total dankbar, dass sie das mit diesem BRCA1... dass sie darüber so offen redet, weil viele, weißt du, viele kennen das auch gar nicht. Wissen nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man im Laufe des Lebens da auch erkrankt. Also ich glaube gar nicht, dass es immer Ablehnung ist. Das würde ich nicht sagen, aber es ist halt was anderes, ne?
Ja, aber umso stärker, dass du ja auch, als wir uns jetzt zum Fotoevent kennengelernt haben, hattest du ja auch so eine schönen Tattoos an deinen Narben. Also du hast das ja sozusagen hervorgehoben und ich finde, auch das ist irgendwie so eine tolle Einstellung und so ein schönes Zeichen auch für andere. Also das ist ganz großartig.
Ja, das ist irgendwie so vielleicht mein Weg, damit umzugehen. Also ich habe auch, als ich die Stripes, also nach der OP hat man ja dann diesen Wickel und darunter sind so Stripes drauf und da habe ich auch so Glitzersteine draufgeklebt. Da musste meine Onkologin dann auch lachen, als sie sich dann entfernt hat. Also ich glaube so, vielleicht so, weißt du, dieses Künstlerische oder vielleicht auch Spielerische oder da so diese Schwere vielleicht auch ein Stück rauszunehmen. Ja. Und ich habe auch eine ganz tolle Freundin, die ist ja auch Fotografin, die mich auch so in diesem Prozess, also weil der Körper hat sich ja auch so stark verändert. Also es war Wahnsinn, es war alles so extrem. Und man ist selber irgendwie gar nicht mehr richtig hinterhergekommen. Also irgendwie, ne, man wird so dünn, dann nimmt man zu, dann verliert man die Wimpern und die Augenbrauen. Das war für mich auch gar nicht schlimm. Dann keine Haare, also dann keine Brüste. So. Also es ist einfach auch, es ist so viel. Und über Fotos habe ich da, glaube ich, auch, also weißt du, dass ich auch so meine Schönheit und meine Stärke halt auch in den Fotos sehen kann.
Ja, absolut.
So ein Umgang, das muss man schon auch erst erlernen. Und da ist halt ja auch jede Frau anders. Also ich habe auch ganz schnell gemerkt, dass die Epithesen nichts für mich sind. Also dass ich mich damit einfach verkleidet fühle und für mich sich das nicht gut anfühlt. Aber ich finde halt immer, die Frauen sollten das machen, wo sie sich wohlfühlen. Das ist irgendwie das Wichtigste.
Ja, das finde ich absolut auch, total. Jetzt ist ja deine Erkrankung 2 Jahre her und du hast ja jetzt dich, denke ich mal, so weit mit deinem veränderten Körper ausgesöhnt. Zumindest hört sich das für mich so an. Wie geht denn dein Leben jetzt weiter? Hast du Dinge verändert? Hast du Pläne? Was planst du so für die Zukunft für dich?
Also ich habe 2 Jahre nicht arbeiten können. Genau, einfach durch die ganzen OPs, durch die Reha-Maßnahmen, das Verarbeiten hat einfach viel Zeit in Anspruch genommen. Ich hatte ja dann auch noch die antihormonelle Therapie. Ich habe die Spritzen, also die Zolalex GnRH-Analoga ganz, ganz, ganz schlecht vertragen. Habe da auch extrem drunter gelitten, hatte dann auch nochmal ganz schlimme Wassereinlagerung. Und meine Onkologin hat mich jetzt von den Spritzen erlöst. Und wir haben jetzt zusammen irgendwie diese Entscheidung getroffen, dass ich die jetzt nicht mehr nehme. Und das ist, also habe ich jetzt auch körperlich gemerkt einfach, ne, wie viel besser es mir darunter geht, psychisch und körperlich. Ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag unterschrieben, und ich probiere das jetzt einfach mal. Also ich liebe irgendwie Outdoors, also draußen zu sein und mich zu bewegen. und werde jetzt eine Skisaison in Frankreich machen. Also ich probiere das jetzt einfach, genau. Ich weiß nicht, ob es klappt, ich weiß nicht, ob ich schaffe, aber ich will das einfach probieren und ja, ein halbes Jahr quasi mal gesund sein und irgendwie, ja, und da freue ich mich ganz so drauf. Hab auch Angst, aber freue mich da drauf.
Das sind total schöne Pläne. Und gibt es noch etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest? Wir haben jetzt schon so viele Themen besprochen und ich finde, du hast das ganz großartig gesagt, wie wichtig Selbstbestimmung ist. Und ja, aber vielleicht hast du noch irgendwas zu ergänzen oder irgendeine Botschaft, die jetzt unbedingt noch raus in die Welt soll.
Ja, vielleicht so 2, 3 Sachen. Also auf jeden Fall, dass es okay ist, wie man sich fühlt und dass es für jedes Gefühl eine Berechtigung gibt. Und bei mir war es so, dass ich die Gefühle zulassen musste, durch diese Gefühle durchgehen musste, um irgendwie zum nächsten Punkt zu kommen. Und dass man sich da auch irgendwie nicht vergleicht. Also das, ne, weil ich habe mich schon auch ganz oft gefragt, ist das jetzt angemessen? Ist das jetzt richtig, wie ich das fühle? Ist das jetzt alles normal? Aber es ist halt auch keine normale Situation. Und ja, dass es manchmal hilft, eben diese Gefühle zuzulassen und dass es okay ist, egal was vielleicht die Außenwelt irgendwie spiegelt. Ja. Und genau, der zweite Punkt, eben, worüber ja wir auch viel gesprochen haben, ja, das Bauchgefühl und die Selbstbestimmung und dass man da auch wirklich für sich einsteht und für sich aufsteht. Und ich weiß, ich habe es den Ärzten und ich habe es den Schwestern unglaublich schwer gemacht. Und ich werde auch meiner Onkologin mich ihr immer verbunden fühlen. Und ich habe ihr einfach mein Leben zu verdanken. Und sie hat mir irgendwie eine zweite Chance im Leben gegeben. Und wäre ich nicht an sie geraten, dann weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Und dass sie das so durchgehalten hat und dass sie da diesem Bedürfnis auch versucht hat, immer nachzukommen. Dieses extreme Verlangen nach Wissen und Teilhabe und Selbstbestimmung. Ja, da bin ich unglaublich dankbar. Und jede Frau ihren eigenen Weg finden muss und dass es das Wichtigste ist, dass man irgendwie die Möglichkeiten kennt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man mit anderen Betroffenen spricht. Da kann man einfach viel lernen und ja, und dann letztendlich irgendwie ja auf sein eigenes Bauchgefühl hört, selbst wenn das irgendwie bedeutet, dass man das Gefühl hat, man steht da irgendwie alleine mit da. Aber das Bauchgefühl gibt es nicht ohne Grund.
Ja.
Ja.
Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Erkenntnisse, dass du die mit uns geteilt hast. Und ja, ich drücke dir so feste die Daumen und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Oh, danke schön, Franzi. Ja, und toll, dass es den Podcast gibt und ja, dass du auch so ne, die verschiedenen Wege aufzeigst, wie vielleicht ja die einzelnen Frauen mit ihrer Erkrankung oder mit dem Leben oder was sie daraus lernen, einfach umgehen und ja.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.